ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Claudia Deeg.
Herzlich willkommen, Dr. Fiona Zöllner, Psychologin, Gesundheitswissenschaftlerin und Autorin. Hallo.
Hallo, ich freue mich über die Einladung.
Wir reden über Ernährung, Gesundheit und über Gewohnheiten. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, wie sieht Ihr normales Frühstück aus?
Mein Frühstück sieht eigentlich immer gleich aus. Ich frühstücke relativ spät um 10 und weiche mir, wenn ich aufstehe, das ist so gegen 6, weiche ich mir Flocken ein. Das heißt, die sind dann 4 Stunden durchgeweicht mit Hafermilch. Dann kommt in der Regel Joghurt drüber, Beeren, die je nach Saison frisch oder tiefgekühlt sind, vielleicht noch ein frischer Apfel, auf jeden Fall geschrotete Leinsamen, auf jeden Fall auch einen Löffel Leinöl. Und das esse ich dann ganz genüsslich.
Okay, aber das klingt ja schon nach, ich sag mal, einem gewissen zeitlichen Aufwand. Das muss man sich auch zeitlich so einteilen können. Ich meine, Sie haben 2 kleine Kinder, die müssen ja auch in die Schule.
Die sind dann schon in der Schule. Also ich frühstücke, wenn die schon längst in der Schule sind. Mhm. Und insofern, ich finde, das ist gar kein Aufwand, denn das dauert eigentlich 5 bis 10 Minuten höchstens in der Zubereitung. Okay. Und ich finde das schön. Ich habe dann ja schon mehrere Stunden gearbeitet und das ist so eine kurze Unterbrechung. Es tut mir dann, ich freue mich auch schon auf das Frühstück. Es tut richtig gut. Und ich weiß ja auch, was da alles Gutes drin ist. Insofern finde ich, der Aufwand ist völlig gerechtfertigt.
Okay, das ist das Frühstück unter der Woche. Wie sieht es am Wochenende speziell am Sonntag aus?
Ja, am Wochenende ist das Frühstück anders, weil da sind wir alle zusammen als Familie. Und wir haben aber unser Frühstück umgestellt gegenüber der Zeit, das erinnern meine Kinder auch noch sehr gut, wo ich mich nicht mit Ernährung so stark beschäftigt hatte. Inzwischen sieht es so aus, dass es Toast gibt, Vollkorntoast. Der ist auch durchaus mal belegt mit Marmelade, nie mit Nutella, aber Honig zum Beispiel ist auch gestattet. Mhm. Dann gibt es einen Obstsalat mit Joghurt für jeden und für meinen Mann und mich ein gekochtes Frühstücksei und für die Kinder meistens Rührei mit Hafermilch und Schnittlauch. Und das ist unser gesundes Frühstück. Aber was wir früher hatten, wir zum Beispiel immer Croissants. Mein Sohn erinnert sich auch noch daran.
Wehmütig. Sehnsüchtig, wollte ich gerade sagen. Ja, so ein bisschen Wehmut ist vielleicht schon dabei.
Aber die gibt's heute nicht mehr.
Okay. Und wirklich nie?
Nie, stimmt nicht. Also wenn Geburtstag ist, machen wir Ausnahmen. Ja. Aber wirklich selten. Und zum Beispiel gibt es auch nicht mehr, was ich früher geliebt habe, aber inzwischen gar nicht mehr vermisse, ist frisch gepresster Saft. Denn der enthält ja sehr, sehr viel Zucker. Mhm. Und den haben wir einfach jetzt ausquartiert. Den gibt es nicht mehr und ich vermisse ihn inzwischen auch nicht mehr.
Aber dann gibt es ja auch die Vitamine nicht mehr, die da eigentlich drinstecken.
Doch, die sind im Obstsalat. Die sind sozusagen verbaut in Ballaststoffen und anderen Strukturen und dadurch gelangt der Zucker viel langsamer ins Blut.
Verstehe. Also, wir haben ein großes Thema, Healthy Habits, gesunde Gewohnheiten, heißt Ihr neues Buch. Untertitel, wie kleine Veränderungen Ihre Ernährung für immer verbessern. Stichwort Veränderung, das ist ja so eine Sache. Also natürlich wissen wir alle, dass zum Beispiel zu viel Zucker, zu viel Fleisch oder Alkohol und Zigaretten, das ist ungesund. Trotzdem kommen wir nicht davon los unbedingt, zumindest nicht leicht davon los. Also warum machen wir nicht einfach das Richtige, das, was gut für uns ist?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich freue mich, dass Sie sie mir stellen. Dann ist das tatsächlich der Aufhänger für mein Buch, weil genau das habe ich mich auch gefragt und auch beobachtet. Ich habe ja, vielleicht kommen wir darauf zu sprechen, auch ein erstes Buch mit meinem Vater zusammengeschrieben. Da ging es um gesunde Ernährung. Und nun hatte ich mich so viel mit gesunder Ernährung beschäftigt, wusste eigentlich ziemlich gut. Ich hatte ja hunderte von Studien für dieses Buch gelesen, was eine gesunde Ernährung ausmacht, habe dann aber gemerkt, dass die Umsetzung einfach nochmal was völlig anderes ist. Und kam dann zu diesem neuen Thema, weil aus psychologischer Sicht, Sie sagten ja, ich bin Psychologin, interessiert mich das natürlich ungeheuer. Warum tun wir nicht das, was wir tun wollen? Wir verwenden einfach die falsche Strategie. Wir verwenden nämlich die Strategie Willenskraft, wenn wir uns verändern wollen. Und Willenskraft ist eine erschöpfliche psychische Ressource. Und wir können mit Willenskraft viel erreichen, zum Beispiel 2 Wochen eine Diät durchhalten, aber nicht dauerhaft. Okay. Und bei Veränderungen in der Ernährung sollte es immer um nachhaltige, dauerhafte, möglichst lebenslange Veränderungen gehen.
Und Sie zeigen eigentlich auch in dem Buch, dass es so kompliziert nicht ist, sondern geben auch Tipps und Tricks, über die wir reden werden. Und ganz ehrlich, eins klang für mich schon mal relativ simpel. Wir essen einfach zu viel. Also zu oft, zu große Portionen. Ja. Da hat sich was verändert im Laufe der Jahrzehnte, der Jahrhunderte.
Da hat sich enorm was verändert. Also Studien zeigen ganz eindeutig, dass sie die Portionsgrößen extrem vergrößert haben. Gegenüber zum Beispiel den 50er Jahren sind sie fast 3-mal so groß. Und das macht natürlich ganz viel mit uns. Essen ist ständig verfügbar. Also wenn man noch weiter zurückgeht in die Steinzeit, von der sind wir ja geprägt, so tickt unser ganzer Verdauungstrakt ja immer noch. Da haben wir unregelmäßig gegessen, oft nur eine Mahlzeit am Tag, häufig auch gar keine. Und dafür sind wir eigentlich gemacht. Also der Körper, das wissen wir heute ziemlich genau, braucht Phasen des Nichtsessens, um sich zu regenerieren. Da gibt es viele Experten, die sich damit beschäftigen. Zum Beispiel Herr Michalsen, der ja auch hier im Studio war, von der Charité in Berlin, dass wir Fastenphasen brauchen, um unseren Körper zu regenerieren. Das heißt, weniger essen ist eine ganz grundlegende, wichtige Strategie der gesunden Ernährung.
Und wir reden darüber, wie wichtig die Ernährung ist, also warum überhaupt ja gesunde Ernährung so eine Bedeutung hat. Denn sonst laufen wir Gefahr, chronische Krankheiten, ja, Nahrung zu geben, Bluthochdruck, Übergewicht, Herz-Kreislauf, Diabetes, Krebs. Wie sieht der gesunde Speiseplan aus?
Mit dieser Frage beschäftigen sich ja Hunderte, Tausende Experten. Und es gibt viele unterschiedliche Lösungen, über die wir auch immer lesen, die uns manchmal auch durcheinander bringen, weil sie sich widersprechen. Aber man muss wirklich, so wie Sie es eben auch schon angedeutet haben, sagen, es gibt viele unterschiedliche Ausprägungen von Ernährung. Das ist auch gut so. Die sind kulturell gefärbt. Die sind von persönlichen Vorlieben gefärbt. Aber was einen gesunden Speiseplan ausmacht, das wissen wir eigentlich inzwischen ziemlich genau.
Nämlich?
Ich komme gleich darauf. Es gibt, mich hat besonders fasziniert, 2019 ist in einem der wichtigsten medizinischen Fachjournale, dem Lancet, ein Artikel erschienen, der von 37 hochrangigen Experten, Ernährungswissenschaftlern und Experten, Gesundheitsexperten verfasst wurde. Die haben 3 Jahre lang im Grunde alles verfügbare Wissen zu Ernährung zusammengetragen. Mhm. Federführend war die Harvard University in den USA. Und so eine umfassende Analyse können nur solche Experten machen, hinter denen große Institute stehen. Und die haben einen Speiseplan vorgelegt. Diese Kommission nennt sich Eat Lancet Commission, in der sie ganz genau darstellen, was man täglich essen sollte. Und wirklich mit Grammangaben, also wie viel Vollkornprodukte, okay, wie viel Gemüse, wie viel Obst.
Wir wollen es vielleicht nicht zu kompliziert machen, weil das kann man ja dann auch nachlesen. Ja. Aber so eine grobe Richtung. Also ich habe mir gemerkt aus Ihrem Buch, der gute Speiseplan ist bunt, hat Vollkorn, Hülsenfrüchte und fast wichtiger als der Anteil der Nährstoffe ist die Qualität der Lebensmittel. Ja. Das fand ich interessant.
Ja. Genau, in dem Buch stelle ich diesen Speiseplan dar und fasse es dann zusammen. Es gibt eigentlich 3 Kernaspekte, die wichtig sind. Eine gesunde Ernährung, wie sie eben gesagt hatte, sollte aus echten Lebensmitteln bestehen. Also möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel. Genau wie Sie gesagt haben, Obst, Gemüse, Linsen, Vollkornprodukte sind wenig verarbeitete Produkte. Auch vorwiegend aus pflanzlichen Lebensmitteln. Wir können den Speiseplan ergänzen mit Fisch, mit kleineren Portionen Fleisch. Aber man sagt so, also 15 verschiedene bis 25 verschiedene pflanzliche Lebensmittel pro Woche sollten es schon sein, damit wir optimal mit Nährstoffen versorgt sind. Und damit kommen wir dann zur zweiten wichtigen Strategie, nämlich er sollte bunt sein, also vielfältig, weil das sichert uns, dass wir wirklich optimal mit den verschiedenen Nährstoffen, also Vitaminen, Mineralstoffen, aber auch den sekundären Pflanzenstoffen, die gerade erst entdeckt werden. Da gibt es 10.000, vielleicht sogar 100.000 verschiedene Stoffe.
Was sind sekundäre Pflanzenstoffe?
Zum Beispiel Kurkumin, das ist in aller Munde aus dem Kurkuma.
Okay.
Oder auch Resveratrol aus roten Trauben oder Sulforaphan aus Brokkoli. Das sind so einige, die sehr gut erforscht sind und wo man wirklich deutlich zeigen kann, dass sie das Leben verlängern, dass sie gegen Krebs helfen, die Wahrscheinlichkeit von Krebs senken, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also hochwirksame Stoffe. Und wenn wir uns vielfältig ernähren, haben wir eine optimale Abdeckung. Und ein gesunder Mensch braucht dann eigentlich auch keine Zusatzpräparate. Es sei denn, es ist ein Mangel nachgewiesen, klar, dann unter ärztlicher Anleitung muss man substituieren. Aber normalerweise ist man dann auch optimal mit Nährstoffen versorgt. Und die dritte Strategie ist das, was wir eben hatten, nicht zu viel essen.
So, und jetzt aber nicht verarbeitete Lebensmittel. Das heißt natürlich auch, fangen wir mal beim Allerschlimmsten in Anführungsstrichen an, Fertiggerichte. Wenn ich auf die verzichten soll, bedeutet es aber, ich muss kochen. So, und jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, wie baue ich das Kochen im Alltag ein?
Ja, es ist ja auch so, dass wir kaum diesen verarbeiteten Lebensmitteln entgehen können, denn 80-90% der Produkte im Supermarkt sind solche hochverarbeiteten Lebensmittel. Und man muss schon richtig gezielt einkaufen. Da habe ich auch ein Kapitel in meinem Buch, um überhaupt die gesunden, unverarbeiteten Lebensmittel zu kaufen. Das ist schon mal der erste Schritt. Das heißt, ich muss über mein Einkaufsverhalten nachdenken. Und dann gehört es tatsächlich zu einer gesunden Ernährung selber zubereiten. Als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, eine Wokpfanne gekauft. Man braucht also auch nicht irgendwie einen Thermomix oder aufwendigen Geräte, sondern es reicht wirklich eine einfache Wokpfanne. Ich schnippel in diese Wokpfanne zum Beispiel 10 verschiedene Gemüse. Auch für mich selber koche ich so, also auch wenn ich alleine zu Hause bin. Von jeder Knolle schneide ich ein Stückchen ab, schnippel es kurz, werfe es in die Pfanne. Und innerhalb von 15 bis 20 Minuten habe ich mir so eine gesunde Mahlzeit zubereitet. Ich garniere das noch mit frischen Kräutern, die ich auf der Fensterbank ziehe.
Okay, aber gibt es da irgendwas dazu? Reis?
Ja, genau. Ich koche immer, entweder tue ich zum Beispiel Tofu direkt mit in die Pfanne oder auch mal ein Stück Fleisch oder Kartoffeln. Oder ich koche eben, und da habe ich eine Bandbreite von Bulgur über Quinoa, von verschiedenen Sachen, Reis, die ich dazu koche.
Und Sie schreiben, dass ein kleiner Grundstock an Rezepten reicht. Ja. Das wird doch schnell langweilig.
Nicht. Ich habe in meinem Buch sogenannte Flexi-Rezepte, stelle ich vor, und das sind nur 4 und die kann man aber so variieren, zum Beispiel diese Wokpfanne, kann man im Grunde so variieren, dass man jeden Tag was anderes kocht. Also über die Dinge, die man da reintut und wie man zum Beispiel würzt, welche Soßen, mal tut man Zitrone dazu, mal Sojasauce, mal Nüsse, mal garniert man es mit Käse. Also das ist so vielfältig, dass ich jetzt über all die Jahre, und ich mache das jetzt 6, 7 Jahre, ist es mir nicht langweilig geworden. Und natürlich...
Okay, dass Sie das so sehen, ist klar. Aber was sagen Ihr Mann, die Kinder, Freunde?
mein Mann, der hat sich inzwischen auch angepasst. Hat ein bisschen länger gedauert als bei mir. Aber er mag es inzwischen auch gerne. Die Kinder mögen vieles, aber nicht alles. Also ich muss leider zugeben, dass es mir nicht gelungen ist, die Kinder von Linsen zu begeistern, die ich liebe und die bei mir die sehr, sehr gesund sind, die für den Blutzucker sehr gut regulieren. Und die Kinder, egal wo ich sie verstecke, ob in Bratlingen und so weiter.
Sie werden immer entdeckt.
Das heißt, es ist schon, auch der ganze soziale Aspekt ist ja bei Essen schon immer ungemein wichtig gewesen. Und vielleicht kommen wir daher nachher auch nochmal drauf zu sprechen, denn ich finde es einfach fundamental wichtig, seine Familie mitzunehmen, auch nicht so zu dogmatisch zu werden. Also lieber dann auch Kompromisse einzugehen oder einen Weg zu finden, wie vielleicht auch verschiedene Ernährungsstile nebeneinander existieren. Bei meinem Schwiegervater ist es zum Beispiel so, der bekommt dann eben noch seine Wurst dazu gebraten, weil er nicht drauf verzichten möchte. Und meine Schwiegermutter isst dann eben nur Gemüse und irgendwie Quinoa. Und so haben sie irgendwie ein ganz gutes Arrangement gefunden. Und eigentlich gibt es auch immer eine Möglichkeit, sich zu arrangieren. Genauso mit den Kindern.
Wobei eine extra Wurst in dem Fall passt es sogar, ist ja eigentlich auch so ein bisschen verpönt, wenn man dann anfängt irgendwie, dem einen oder anderen es dann doch irgendwie noch versuchen, recht machen zu müssen.
Ja, also wovon ich gar nichts halte, ist von sogenannten Kindergerichten. Also dass man, weil damit vermittelt man die falsche Botschaft, dass Kinder irgendwie was anderes essen als Erwachsene. Ich meine jetzt eher, dass es schon auch darum geht, Vorlieben in der Familie zu integrieren und sich ein bisschen anzupassen und Kompromisse einzugehen. Aber auf der anderen Seite muss ich eben dazu auch sagen, meine Kinder bekommen das. Bei uns gibt es einfach das, was es gibt. Ja. Und es gibt immer Vollkornnudeln. Wenn Kinder bei uns zu Gast sind, dann sind die immer ganz erschrocken wegen dieser braunen Nudeln. Aber Kinder gewöhnen sich daran ganz schnell. Und das ist sowieso ein Grundprinzip eigentlich der Ernährung und vor allen Dingen auch des Geschmacks. Wir mögen das, was wir kennen.
Der Schlüssel ist ja in Ihren Augen, mit guten Gewohnheiten langsam auf eine gesunde Ernährung umstellen. Also nur so ist eine langfristige Veränderung möglich, sagen Sie. Sie haben es vorhin schon mal angedeutet. Das funktioniert besser als mit Willenskraft, weil Willenskraft, die geht uns irgendwann aus. Das heißt aber eigentlich, Sie sagen, es ist ein Mythos mit der Willenskraft. Warum? Ja. Ich meine, es gibt ja schon so dieses Stichwort Selbstkontrolle und wer da gut ist, der hat auch gesündere Essgewohnheiten, ist sportlicher, ist fitter.
Ja, also Willenskraft ist was ganz Entscheidendes. Ich nenne es deswegen Mythos, weil wir glauben, dass wir mit Willenskraft alles erreichen können. Und das ist nicht so. Also das ist ganz eindeutig belegt. Willenskraft ist ja etwas, was wir bewusst wahrnehmen können. Wir steuern es über den präfrontalen Kortex. Das heißt, wir nehmen
alles. Also Sie zeigen jetzt hier so in den vorderen Bereich des Kopfes.
Genau, hier
also
in diesem Bereich des Gehirns, in dem neuesten Teil unseres Gehirns, da findet alles, was wir willentlich steuern, statt. Das nehmen wir auch bewusst wahr. Dann gibt es aber einen ganz großen Bereich von Verhaltensweisen, die sogenannten Gewohnheiten, über die wir heute ja ganz viel sprechen, die ungefähr auch so die Hälfte unseres Verhaltens ausmachen. Die laufen unbewusst und automatisch und die nehmen wir gar nicht so gut wahr. Das heißt, wir denken eigentlich immer, dass wir alles über Willenskraft machen, obwohl das gar nicht stimmt. Und das zu erkennen, ist erstmal ganz fundamental wichtig, weil wir schreiben uns selber, wir glauben, dass wir alles kontrollieren können. Und wenn man fragt, zum Beispiel Diättreibende wissen inzwischen auch, dass Diäten nicht gut, genau deswegen nicht gut funktionieren, haben immer das Gefühl, dass es nicht funktioniert, weil sie nicht genug Willen hätten. Dann kam der eine Tag, wo sie einmal gesündigt haben und das hätte dazu geführt, dann schreibt man sich das selber zu, dass es nicht geklappt hat. Wenn man Übergewichtige fragt, was der Grund für ihr Übergewicht sei, glauben 80%, dass es an fehlendem Willen liegt. Und auch andere glauben, dass Übergewicht. Also wer nicht übergewichtig ist, glaubt, dass Dicke in Anführungsstrichen
dick selber sind, schuld, die kriegen es nicht hin, sind. Sowas.
Genau. Das Spannende an Gewohnheiten, wieso mich das auch das ganze Thema so fasziniert, ist, die anderen Verhaltensweisen, die automatischen, die werden eigentlich gesteuert und getriggert durch unsere Umwelt. Also wir kommen zum Beispiel morgens in die Küche und setzen uns einen Kaffee auf. Das ganze Morgenritual ist ja hoch automatisiert.
Ja gut, aber genau so schleichen sich ja auch, ich sage jetzt mal, schlechte Gewohnheiten Richtig. Ein. Also ich meine, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, ja. Also wir leben ja alle mit Gewohnheiten, ja. Nur sind es halt vielleicht nicht die guten. Die Kunst ist doch jetzt, sich gute Gewohnheiten genau. anzueignen.
Und da kommt die Willenskraft auch wieder ins Spiel. Also Willenskraft ist wunderbar, um sich etwas vorzunehmen, die sogenannten Vorsätze. Aber oft bleiben wir dabei stehen. Die Neujahrsvorsätze sind ja das beste Beispiel dafür.
Ich erinnere mich schon gar nicht mehr genau.
Genau. Ja. Ab Mitte Januar sind sie eigentlich meistens schon über Bord geworfen. Ja. Vorsätze sind wunderbar, um sozusagen zu starten, sich etwas vorzunehmen, eine neue Gewohnheit, zum Beispiel zu sagen, ich trinke jetzt morgens nicht einen Orangensaft, sondern ein Glas Wasser, wenn ich in die Küche komme. Dafür ist Willenskraft gut. Ich muss dann aber sozusagen lange, lange durchhalten, diese kleine Handlungen, also wir wissen aus Studien, dass wir eigentlich 66 Tage im Schnitt brauchen, um so eine kleine Handlung wirklich dauerhaft zu etablieren.
Das ist ein gutes Beispiel. Bleiben wir beim Glas Wasser. Ja. Das heißt, wie kann ich mir das, also ich nehme mir das vor, das ist die Willenskraft. Ja. Ich trinke jetzt, weil es auch gesund ist, jeden Morgen ein Glas Wasser erstmal. Ja. Wie schaffe ich das? Ja. Ich stelle es mir schon hin.
Ja, also es gibt ein Prinzip zum Beispiel aus der Psychologie, das sind die sogenannten Wenn-Dann-Pläne. Die verknüpfen eigentlich Reize aus der Umwelt, zum Beispiel das Glas Wasser, mit einem Verhalten, ich trinke das Glas Wasser. Mhm. Und die sind sehr, sehr, sehr gut beforscht, dass wenn man sich solche einfachen Pläne fasst, nicht nur sich vornimmt, ich trinke keinen Orangensaft mehr, sondern sich vornimmt, was man macht und wann, dass das sehr, sehr erfolgreich ist. Also wenn ich den Plan fasse, wenn ich morgens in die Küche komme und das Glas Wasser stelle ich mir vielleicht auch schon abends hin, dann
mit
trinke
der Karaffe Wasser mit daneben?
Genau, ich habe einen visuellen Reiz, dann trinke ich das. Dann wissen wir aus zahlreichen Studien, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Und dann muss ich es eben eine ganze Zeit üben, mindestens 2 Monate. Studien zeigen aber, es gibt einen riesen Range. Also manche schaffen es schon nach 3 Tagen, so eine neue Gewohnheit zu etablieren. Andere brauchen ein Jahr. Also es ist ganz normal, dass man durchaus lange braucht, weil das sind wirklich Verknüpfungen im Gehirn, die sich etablieren müssen. Und es muss im Grunde auch eine alte Verknüpfung überschrieben werden, wenn ich mir eine schlechte Gewohnheit abgewöhne. Und das dauert einfach. Und das ist etwas, was nicht unbedingt so attraktiv ist in einer schnelllebigen Zeit, dass man Durchhaltevermögen braucht, Zeit und Geduld, um sich zu verändern. Aber das ist der Schlüssel. Und ich glaube, wir unterschätzen, so ähnlich wie beim Vermögensaufbau, diesen Effekt, diesen langfristigen Effekt. Also wenn man es schafft, 6 solche Veränderungen pro Jahr zu etablieren, dann hat man über die Zeit ungeheuer viel geschafft. Das summiert sich enorm auf, als wenn ich irgendwie immer mal wieder diese 2 Monate oder 2 Wochen im Diätprogramm durchpower, dann wieder scheitere, noch mehr Gewicht drauf habe und im Grunde nicht vorankomme. Die Forschung zeigt es ja, es ist erwiesen, dass diese kleinen Schritte eben zum Erfolg führen.
Und diese kleinen Schritte, die nennen sie Micro-Habits, also das sind die kleinen Gewohnheiten. Wir haben jetzt das Beispiel genannt mit dem Wasser, mit dem Glas Wasser oder sich einen aufgeschnittenen Apfel, also dass ich eben eher dazu greife als zum Stück Schokolade. Aber ich komme ja vielleicht auch in die Situation, wo ich sage, oh, jetzt ein Stück Schokolade, also die berühmte Nervennahrung. Ja. Dann habe ich es einfach nicht zu Hause oder was ist da ein Trick?
Also bei der Ernährung, anders als zum Beispiel beim Thema Bewegung, ist es wirklich toll, dass wir dieses Tool haben, dass wir Dinge nicht im Haus haben können. Mhm. Also ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Mechanismus. Trotzdem, ich mache das auch selber. Ich schreibe auch in dem Buch meine Eissucht, die wirklich sehr etabliert und tiefgreifend war. Wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, früher sehr, sehr viel gearbeitet. Jetzt ist es, wenn ich aus dem Kinderzimmer komme, es ist dann oft 9:30, dass ich irgendwie dann immer den Hang hatte oder den Drang, mir was Gutes zu tun. Mhm. Und das war bei mir immer die Eiscreme. Und die war so verknüpft mit diesem Müdigkeitsgefühl abends. Und
so zum Entspannen. Brauche ich jetzt einen kleinen Becher Eis?
Wie andere das Glas Wein haben. Also das ist, glaube ich, auch ganz etabliert, dass man irgendwie abends so, oder andere setzen sich auf die Couch und da sind auch schlechte Gewohnheiten recht etabliert, glaube ich, gerade abends, ne? Sich eine Tüte Chips aufreißen. Und ich habe dann, als ich mich im Rahmen des Buches nochmal wirklich ausführlicher mit dem ganzen Thema beschäftigt habe, versucht, das auch zu ersetzen. Und dann zum Beispiel so Dinge gemacht, auch wieder mit den Wenn-Dann-Plänen. Wenn ich abends müde aus dem Kinderzimmer komme, setze ich mir einen Tee auf. Und dann habe ich das auch so richtig zelebriert, also mir tolle Tees gekauft und setze mich dann hin. Und das funktioniert ganz gut, aber auch nicht immer. Also es gibt immer noch diese Tage, wo ich mir trotzdem ein Eis gönne. Und das ist vielleicht auch in Ordnung.
Ich wollte gerade sagen, ja. Ich glaube wahrscheinlich, also das wäre ja sonst auch wirklich zu streng. Das Wort Gewohnheit ist für mich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, eher negativ besetzt. Steht eigentlich für Langeweile, haben wir immer so gemacht. Also ja, so. Andere sagen auch, wir machen uns zu Robotern, wenn wir ja jetzt so völlig fixiert sind auf Gewohnheiten. Was sagen Sie denen?
Ja, das finde ich schön, dass Sie das sagen. Ich habe das nämlich durchaus auch, dieses Gefühl. Ich finde auch, das klingt so unattraktiv, eigentlich das ganze Thema.
Deshalb haben Sie das Buch auch Healthy Habits und nicht gesunde Gewohnheiten genannt.
Ich glaube, die Gewohnheiten sind, wenn man sich damit beschäftigt, sind sie eigentlich was ganz unglaublich Tolles und genau das Gegenteil. Also es ist dieses verstaubte, nicht mehr offen sein für Neues, ist, glaube ich, was ganz anderes. Also beim Thema Gewohnheiten geht es wirklich darum, Dinge, die wir häufig tun, zum Beispiel unser Gesundheitsverhalten, an unseren Autopiloten auszulagern, darüber nicht mehr nachzudenken und Freiräume zu haben für Dinge, die wir wirklich tun wollen. Es gibt ja so viele interessante Dinge. Also es, weiß nicht, beim einen ist es die Kindererziehung, beim anderen ist es der Job, bei anderen ist es vielleicht das Ehrenamt oder irgendwie ein tolles Hobby. Und unsere Welt ist ja so komplex und vielfältig und auch widersprüchlich, dass es, glaube ich, ungemein hilft, wenn man bestimmte Dinge an den Autopilot auslagert. Und da auch nicht mehr so viel Konflikte hat. Denn wenn man ungesund lebt, also schlechte Gewohnheiten hat, ist es ja so, dass es die ganze Zeit, dass man die ganze Zeit damit konfrontiert ist. Mhm. Also man muss dann den Rausch ausschlafen und man muss irgendwie das mit dem Völlegefühl klarkommen und so weiter.
Und man weiß ja auch, dass es eigentlich schlecht ist.
Eben, man weiß, also, genau. Oder wenn man, das kann man genauso auf Soziale übertragen, wenn man dauernd in Konflikten mit anderen lebt, das frisst einfach ganz viel Energie. Das heißt, man sieht auch in Studien, Leute, die erfolgreich sind, die haben viel weniger von diesen Konflikten, weil sie gute Gewohnheiten haben. Also die müssen nicht darüber nachdenken, wann sie aufstehen und ob sie alles dabei haben im Büro und wie sie kommunizieren, sondern die machen es einfach so, weil sie es immer machen. Es ist komplett ausgelagert an die guten Gewohnheiten. Und das, finde ich, macht sie unglaublich attraktiv, weil sie uns gerade nicht zu Robotern machen, sondern weil sie uns die Freiräume geben, dann wirklich den inneren Freiraum zu haben, kreativ zu sein.
Das finde ich total interessant, denn ich meine, es ist ja auch schon so, wer regelmäßig joggt oder Gymnastik macht, der kann dann ab einem gewissen Punkt auch gar nicht mehr ohne. Ja. Und fühlt sich dadurch aber auch besser und hat dann auch wieder mehr Raum für das, was Sie jetzt sagen, vielleicht für ein anderes Hobby oder so. Ja. Also das ist so der Mechanismus. Wenn wir mal auf die Bewegung gucken, Gewohnheiten attraktiver machen. Also der Klassiker ist, ich melde mich fürs Fitnessstudio an und weil ich auch noch denke, so, dann gehe ich wirklich, weil das kostet ja auch Geld. Also ich meine, dann will man ja seinen inneren Schweinehund überwinden, weil man sich vielleicht zum Joggen nicht aufrafft, aber dann ist es der Mechanismus Geld. Und trotzdem geht man nicht so oft ins Fitnessstudio, wie man es sich vornimmt. Welchen Trick empfehlen Sie? Ja.
Also das kennen wir, glaube ich, alle. Auch ich kenne das. Also ein ganz wichtiges Prinzip bei der Etablierung von Gewohnheiten ist, sie sollten möglichst Spaß machen. Und sowieso bei Verhalten, unser Gehirn funktioniert einfach so, dass es das wiederholt, was uns einen Mehrwert gebracht hat, was sich gut anfühlt. Und also das nennen Psychologen Belohnung, ist ein grundlegendes Prinzip der Verhaltensetablierung. Und das heißt, wenn wir uns im Bereich Bewegung etwas raussuchen, was uns Spaß macht, dann ist das viel, also wir sollten uns nicht das Effizienteste raussuchen, sondern das, was am meisten Spaß bringt. Beim einen ist das draußen in der Natur joggen, beim anderen ist es vielleicht irgendwie mit einer Freundin walken oder schwimmen. Das kann ganz, ganz individuell sein und da braucht man manchmal auch Zeit, um das auszuprobieren. Und manchmal ist es dann so übergestülpt, das Fitnesscenter zum Beispiel. Also ich habe das auch gemacht, mich da angemeldet und einfach gemerkt, es ist für mich nicht das Richtige. Also dieses ganze Ambiente und so ist für mich nicht das, wo ich mich wirklich wohlfühle. Mir macht viel mehr Spaß, joggen zu gehen. Mhm. Ich wohne in der Nähe der Alster und ich jogge dann da draußen und das tut mir einfach gut. Ich versüße, aber es ist auch nicht immer so. Es gibt auch diese Tage, wo trotzdem der Schweinehund groß ist. Und da versuche ich mir das zu versüßen. Also ich höre dann einen tollen Podcast dazu oder gehe
mal. Zum Beispiel SWR1 Leute.
Ja, ganz genau. oder gehe mit Freunden, mit einer Freundin joggen. Das sind alles so Dinge, die es attraktiver machen. Und das halte ich für grundlegend wichtig in allen Bereichen, auch bei der Ernährung, dass man sich das möglichst attraktiv und angenehm und schön macht.
Sie schlagen in Ihrem Buch auch eine Art Tagebuch vor, also mit täglichen, wöchentlichen und monatlichen Gewohnheiten. Ich bin ehrlich, das klingt schon wieder so ein bisschen bürokratisch und eigentlich abschreckend.
Ja. Es ist, glaube ich, auch wieder eine Typfrage, was man gerne mag. Also ich glaube, dass es sehr hilft, irgendwie eine Art Rückmeldung zu haben. Und die kann ganz unterschiedlich ausfallen. Beim einen ist das tatsächlich ein Excel-Sheet. Ich bin ja Wissenschaftlerin. Ich habe ein Excel-Sheet.
Sie arbeiten immer. Da tragen Sie dann wirklich auch ein?
Ja, wirklich, okay. Täglich. Ja. Und mir macht es einfach Spaß. Ich bin aber auch so ein bisschen nerdig dann veranlagt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es die allermeisten Leute wahrscheinlich nicht so machen möchten. Man kann sich aber, es reicht wirklich einfach auch ein Kreuzchen in einem schönen Buch oder im Telefon, wie auch immer, dass man aber den Fortschritt, also wenn man jetzt zum Beispiel das Glas Wasser hat oder die Wokpfanne, die man sich regelmäßig kocht oder die Meditation oder was auch immer man etablieren will, dass man einfach den Fortschritt oder wie man so zurechtgekommen ist, einmal kurz dokumentiert. Mhm. Einerseits ist das motivierend, das wissen wir aus der Psychologie, wenn man einfach sieht, ich habe es 10 Tage geschafft. Andererseits hilft es auch enorm zu wissen, wo man es nicht geschafft hat. Und da, das ist, glaube ich, noch viel wichtiger. Also es gibt ja den, ich finde das ein ganz wichtiges Konzept, das Growth Mindset. Also Menschen, die Fehler als Lernchance sehen, kommen viel, viel weiter. Und so sollte man, glaube ich, auch das Tagebuch oder auch die Rückfälle verstehen, dass man einfach guckt, woran hat es gelegen, hatte ich einfach viel um die Ohren oder ist es vielleicht auch was, ist die Zeit nicht mehr richtig, morgens die Kinder mit dem Meditieren klappt das nicht, weil ich immer die Kinder Frühstück zubereiten muss. Es gibt ja verschiedene Gründe, da halte ich ganz viel von, das dann zu analysieren und zu gucken und einfach nochmal vielleicht anders zu machen.
Bei Ihnen lief es ja auch nicht immer rund. Brühe und Brötchen gehörte auch mal zu, zum
das
Essen.
Gefunden?
Ja, das steht im Buch.
Oh je. Als ich von zu Hause auszog und dann studierte und auch eigentlich in meinen frühen Arbeitsjahren, habe ich mich ehrlicherweise wirklich nicht so gesund ernährt. Ich wusste eigentlich auch immer nicht so genau, ernähre ich mich nun gesund oder nicht gesund, denn ich habe viel Salat gegessen, aber eben auch viel Brötchen, auch Kuchen, viel auch so Instant-Terrin und solche Sachen. Mhm. Essen war bei mir einfach nicht die Priorität. Ich habe mich sehr auf die Arbeit konzentriert und im Nachhinein erscheint mir das fast nicht mehr nachvollziehbar, wieso ich eigentlich das so vernachlässigt habe, das Thema. Und es wurde dann für mich ganz wichtig, als ich Kinder bekam, interessanterweise. Also das ist ja dann irgendwie doch so eine besondere Situation, wo man einem neuen, frischen Lebewesen irgendwie einen guten Start ins Leben ermöglichen möchte. Und da habe ich mich ganz, ganz viel mit Ernährung beschäftigt und seitdem eigentlich auch nonstop. Und,
Wobei das ja dann auch nochmal eine Herausforderung ist, weil man hat eine neue Situation, man hat plötzlich Familie, muss sich um ein Kind kümmern, zumindest beim ersten Jahr noch eine neue Situation und dann auch noch was an der Ernährung schrauben, war wahrscheinlich auch herausfordernd.
Ja, aber ich habe früher so viel gearbeitet, dass es für mich irgendwie doch auch eine Zeit war, wo ich auf einmal Raum hatte für neue Themen und das irgendwie auch so einen inneren Drive gab, das tun zu wollen. Und dann kann man ja eigentlich auch fast nicht anders.
Sie arbeiten seit 20 Jahren im Uniklinikum Hamburg, rund ja auch um das Thema Kindergesundheit. Das heißt, die Wissenschaftlerin können Sie zu Hause auch nicht wirklich ablegen, oder?
Nee, genau. Also mein Vater, vielleicht darf ich das kurz erwähnen, der gehört zu den Ernährungsdocs, Jörn Klaasen. Der hat mir natürlich auch immer viel erzählt aus seinem Ernährungsalltag. Da fand ich das immer ganz spannend, dass bei Ärzten es ja manchmal auch so ist, dass sie viel einfach, ist ja selbstverständlich irgendwie aus ihrem so ärztlichen Erleben berichten. Und ich mich dann immer wieder gefragt habe, was sagt die Wissenschaft dazu? Ist das wirklich in großen Studien erprobt? Das heißt, die Wissenschaftlerin kann ich nie ablegen und ich muss auch alles selber recherchieren. Also das ist fast so ein Zwang. Und das habe ich dann eben auch für das erste Buch getan. Also ich habe wie alle Wissenschaftler irgendwie auch so einen Hang, mich total einzugraben und dann wirklich bei Milch zum Beispiel total komplexes Lebensmittel oder auch Getreide zu versuchen, mich da wirklich durchzubeißen.
Also das erste Buch, das Sie mit Ihrem Vater geschrieben haben oder herausgegeben haben, Gesunde Ernährung heute und morgen, war das hilfreich, die Zusammenarbeit mit dem Vater? Oder das stelle ich mir manchmal auch ein bisschen anstrengend vor?
Ja, ich habe auch überlegt, ob wir es wagen wollen. Das ist natürlich so ein gewisses Risiko, das mit seinem Vater zu machen. Es hat aber, muss ich sagen, wirklich toll geklappt, weil wir uns so gut ergänzt haben. Also er mit seinem umfangreichen Wissen aus der Klinik und ich mit diesem wissenschaftlichen Blick. Also ich habe dann zu jedem Thema ja immer die Studien recherchiert und dann haben wir, das war eigentlich eine ganz tolle Zeit, haben wir uns oft da damals in Ottensen, das ist so ein belebter Stadtteil in Hamburg, irgendwie getroffen, zusammen gefrühstückt und ich hatte die Studien dabei und dann sind wir das durchgegangen und er hat gesagt, aber das habe ich ganz anders erlebt mit meinem Patienten, dann haben wir das diskutiert, dann bin ich wieder zurück nach Hause gegangen, habe das nachrecherchiert, dann habe ich immer einen ersten Entwurf geschrieben, dann hat er das Korrektur gelesen, Anmerkungen gemacht und das war eigentlich ganz toll und im Nachhinein würde ich sagen, ich war erst zurückhaltend, würde ich sagen, ich kann das eigentlich total empfehlen, was einfach inhaltlich zusammen zu machen mit seinen Familienmitgliedern, weil das einfach total Spaß macht.
Und also Ihr Vater ist Facharzt für innere Medizin, aber auch Arzt für Naturheilverfahren, also vielleicht ist er da auch sogar offener als manch anderer so für ihre Ansätze, oder?
Und ich glaube, wir waren beide, und vielleicht spielt das auch eine Rolle, in der idealen Lebensphase. Vor 10 Jahre früher hätte es vielleicht nicht so gut funktioniert. Da hätte ich vielleicht, wäre ich noch mehr, hätte mich mehr aufgerieben. Oder er war mehr in der Mentorenrolle und ich mehr in der agierenden Rolle. Und das hat sich irgendwie sehr, sehr gut ergänzt.
War das während der Corona-Pandemie?
Ja.
Ah ja, das kam dann auch noch hinzu.
Genau,
ja, okay.
Da hatten wir beide dadurch auch mehr Zeit. Mhm. Und das war eben auch schön, weil wir diese Zeit ja dann auch damit füllen konnten.
Ja. Hat er Ihr neues Buch gegengelesen?
Nee, er hat es dann später gelesen, aber das war mir dann auch bei dem zweiten Buch wichtig, dass jetzt, weil es ein psychologisches Buch ist, das dann alleine zu machen.
Vor Jahrzehnten hat Ihr Vater ja angefangen, einen Bauernhof mitzubetreiben, auf dem Sie auch immer wieder waren. Und bedeutet das, Sie hatten eigentlich früher als Kind, als Jugendliche immer gesundes Essen, oder spielte das da gar nicht so die Rolle?
Doch, das spielt tatsächlich eine große Rolle. Also ich bin wirklich sehr gesund ernährt worden, damals schon Ende der 70er mit Demeterkost. Also meine Eltern haben diesen Hof betrieben, der war aber in der Nähe von Kiel, da waren wir viel. Also das war auch toll, weil ich halt sehr früh miterlebt habe, wie Dinge wachsen und auch wie der Acker umgepflügt wird und solche Sachen. Ein Misthaufen, wie der funktioniert. Und wenn wir haben ja in Hamburg gelebt, da hatten wir aber auch einen Hofladen, wo wir eingekauft haben. Und meine Eltern haben Getreide selbst geschrotet. Und also all das, was man machen soll, haben meine Eltern damals auch schon gemacht. Und ich denke, dass mir das jetzt auch sehr geholfen hat, schnell zur gesunden Ernährung zurückzufinden, weil ich eben diese Prägung habe. Also wie Sie sagten, Kindergesundheit ist eins meiner großen Themen am Uniklinikum in Hamburg. Ich glaube, die frühe Prägung, oder das ist auch natürlich gesichert, ist ganz, ganz entscheidend bei all den Themen. Und ich merke, dass das mir bei Ernährung total leicht fällt. Ich glaube, wegen dieser Prägung und zum Beispiel Bewegung fällt mir schwerer. Ich habe nämlich nicht so viel Sport als Kind gemacht. Und da merke ich, das muss ich immer wieder angehen.
Und trotzdem ist ja interessant, dass Sie selber ja auch so einen Knick hatten.
Ja.
Also es gab ja eine Phase, da spielte Ernährung eben nicht so eine große Rolle.
Nee. Ich musste mir das dann doch auch wieder selbst erarbeiten. Mhm. Aber als ich dann mal sozusagen die Eigenmotivation hatte, da fiel es mir beim Bereich Ernährung ganz leicht, zum Beispiel auf Vollkorn komplett umzustellen oder auch Zucker weitgehend wegzulassen. Und das meinte ich eben, das hat vielleicht mit dieser Prägung zu tun, dass ich mich sozusagen, mein Körper sich auch erinnert hat, wie gut es tut.
Sie fordern in Ihrem Buch die Politik auf, den Wandel zu steuern, also eine wirklich große Ernährungswende. Jetzt stellen wir uns mal vor, Sie wären, keine Ahnung, Bundeskanzlerin. Wie sollte die Ernährungswende aussehen?
Also mein Traum wäre, dass sich wirklich alle dran beteiligen, die gesamte Gesellschaft. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, dann würde ich das natürlich maßgeblich vorantreiben, auch weil ich glaube, dass Politik tatsächlich die Werkzeuge hat, um den Wandel maßgeblich voranzutreiben. Denn ich bin eigentlich nicht so ein Freund von Verboten und vom Staat, der viel reguliert. Aber in der Beschäftigung mit dem Thema ist mir so deutlich geworden, eben wieder dieses Thema, was wir am Anfang des Gesprächs hatten, dass Menschen mit Willenskraft gar nicht alles steuern können. Und dass man oft eine Verantwortung dem Einzelnen zuschreibt, wo die Wissenschaft ganz eindeutig zeigt, das ist gar nicht möglich. Unser Verhalten wird ganz stark durch die Umwelt gesteuert. Und wir leben nun mal in einer Umwelt, die höchst ungesund ist. Und da finde ich das oft eine Überforderung für den Einzelnen, wirklich da immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und da könnte man politisch eben viel steuern. Man könnte zum Beispiel die Mehrwertsteuer senken für Obst und Gemüse. Man könnte sie erhöhen, denn im Moment, das finde ich ja auch eigentlich, darf nicht sein, dass Fleisch zum Beispiel subventioniert ist und einen niedrigen Mehrwertsteuersatz hat, obwohl wir wissen, dass Wurst insbesondere, aber auch rotes Fleisch recht ungesund ist. Und da könnte man durch so politische Instrumente doch ziemlich viel steuern. Und ich würde vielleicht auch, also Kampagnen würde ich vielleicht auch machen, obwohl ich weiß.
Ich wollte gerade sagen, Stichwort Veggie Day. Ja,
ja.
Da gehen sofort bei einigen die Alarmglocken an. Und es ist im Moment eine gesellschaftliche Atmosphäre, wo ich jetzt mal vorsichtig formuliert sagen würde, da ist es ja sofort schwierig und es ist auch hoch emotional. Aber Sie schreiben ja auch Landwirte, Ladenbesitzer, also alle sollten mitmachen. Und Stichwort Landwirtschaft, ich meine, Sie haben Ihre Erfahrungen vom Land geschildert. Also es ist Ihnen ja nicht unbekannt. Haben Sie das Gefühl, man kann zum Beispiel Landwirte da mitnehmen?
Ja, habe ich das Gefühl. Also natürlich muss ein Landwirt von seiner Arbeit leben können. Ne? Da muss man dann auch vielleicht wieder die Rahmenbedingungen entsprechend schaffen. Aber ich habe das Gefühl, dass jeder was beitragen kann. All die Beteiligten, die Sie gerade genannt haben, zum Beispiel auch die Schulen. Ne? Also gesundes Schulessen fände ich ein ganz, ganz wichtiges Instrument, um Kinder ganz früh an gesunde Ernährung heranzuführen. Und eigentlich auch ein Schulfach gesunde Ernährung und gesundes Leben fände ich zentral. Und ich würde es einfach auch versuchen anzugehen, ganz im Sinne des Buches in kleinen Schritten. Oft sind wir ja auch beim Thema Nachhaltigkeit auch so überwältigt wegen der Größe des Themas und der Größe der Verantwortung und der Veränderung. Aber wenn jeder einfach eine Kleinigkeit dazu beiträgt, also der Ladenbesitzer vielleicht irgendwie an der Kasse auch Wasser hinstellt und nicht nur Riegel und vielleicht auf Augenhöhe, auf Kinderaugenhöhe gesunde Sachen, dann könnte wirklich die Stadtgestalter irgendwie gucken, dass sie die Wochenmärkte irgendwie gut zugänglich machen, die Radwege, die dahin führen, irgendwie auch vielleicht ja, die Kommunikation zwischen den Anbietern, die gesunde Ernährung möglich machen, erleichtern und so weiter. Da kann wirklich jeder eine Kleinigkeit, glaube ich, beitragen.
Das klingt aber nach einem ganz, ganz großen Ansatz, weil es Ihnen auch um ja, den Erhalt der Erde geht. Also nachhaltiges Leben, Wirtschaften und Zusammenleben. Ist es das?
Ja, richtig. Das haben Sie sehr schön gesagt. Also ich glaube, Gesundheit kann man meiner Meinung nach gar nicht denken ohne Nachhaltigkeit. Also gesunde Menschen brauchen ja einen gesunden Planeten, auf dem sie leben können. Und deswegen gehört das für mich unmittelbar zusammen, Gesundheit und eine gesunde Erde.
Aber jetzt sagen manche, gesunde Ernährung kann sich nicht jeder leisten. Sie gehen beim Bioladen in ihrer Straße um die Ecke die Produkte einkaufen. Ist für manche schwierig. Ja. Was sagen Sie da?
Ja, das finde ich berechtigt. Und das tut mir auch immer sehr leid. Und das ist ja auch so. Also Bioprodukte sind teurer als andere Produkte, weil sie einfach ja auch viel mehr Arbeit erfordern. Und das kann sich natürlich nicht jeder leisten. Und da denke ich wieder an die politischen Rahmenbedingungen. Also es sollte eigentlich möglich sein, dass gerade Obst und Gemüse aus nachhaltiger Landwirtschaft, dass sich das jeder leisten kann und dass man als Staat eben über ein gesundes Schulessen auch jedem Kind zum Beispiel einen Zugang dazu ermöglicht. Und ich möchte auch sagen, dass manchmal ist das aber auch so ein bisschen so ein Klischee, dass vielleicht auch, dass saisonales Gemüse ist oft, Biogemüse ist oft gar nicht so teuer, dass man vielleicht auch einfach noch ein bisschen manchmal irgendwie guckt, ob man sein Einkaufsverhalten verändert und wenigstens so grundlegende Dinge an Gemüse saisonal im Bioladen kauft.
Ja, oder anders gesagt, manches Fleisch dann auch zu billig im großen Supermarkt. Da kaufe ich dann die große Portion Hackfleisch und das ist dann eigentlich schwer vertretbar. Ja. Aber natürlich für Familien mit keinem großen Budget eine schnelle, einfache Lösung.
Ja, absolut nachvollziehbar. Ich glaube, dass es aber da auch hilft, sich nochmal klar zu machen, unter welchen Bedingungen eigentlich dieses Fleisch entstanden ist und was man sich da eigentlich zuführt. Auch gerade, wenn man zum Beispiel Kinder hat, aber auch insgesamt. Und da ein stärkeres Bewusstsein zu entwickeln und einfach kleinere Portionen zu essen. Also dann aber in guter Qualität. Also wenn man sich einfach ein kleines Fleisch einmal die Woche nur oder vielleicht manchmal auch nur einmal im Monat, aber dann ein hochwertiges Fleisch gönnt, so wie der Sonntagsbraten früher.
Das ich wollte gerade sagen, ja. Oder? Ja. Also wir kennen es von früher. Ja. Es ist schon interessant, dass durch die Entwicklung der Gesellschaft, wir in so einer Überflussgesellschaft leben, dass da was verschoben wurde, oder?
Ja, und es ist ganz nachweislich eben auch gesünder. Und die WHO hat ja Fleisch, gerade verarbeitetes Fleisch, wirklich als krebserregend eingestuft. Also man tut sich da auch einen Gefallen, wenn man Fleisch sozusagen reduziert. Nicht nur der Erde, sondern auch sich selbst.
Interessant finde ich auch, dass Sie schreiben, der wahre Preis der konventionellen Produkte, also nicht Bioprodukte, ja, wird eigentlich nicht berücksichtigt, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich jetzt zu viel Fleisch, auch schlechtes Fleisch, nenne ich es jetzt mal platt gesagt, oder zu viel ungesunde Sachen kaufe, dann wälze ich eigentlich die Kosten auf die Gesellschaft später ab, weil ich eher krank werde als andere, die sich gesund ernähren.
Genau. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also schön, dass Sie das ansprechen, weil die Folgekosten, die ja belegt sind, also sowohl was die ökologischen Folgekosten anbelangt, als auch die gesundheitlichen, die werden in den Preisen nicht berücksichtigt. Die tragen aber im Moment die gesamte Gesellschaft. Also jeder trägt die. Mhm. Und eigentlich müsste derjenige, der sich diese Produkte zuführt, auch die Kosten dafür tragen. Also da gibt es so umfassende Analysen, die zeigen, dass dann Fleisch beispielsweise viel, viel teurer sein müsste. Und dafür appelliere ich eben auch, dass man das versucht, politisch eben mit zu steuern und einzupreisen, den wahren Preis.
Damit sind wir beim Einkaufen und eigentlich auch schon am Ende dieser Sendung und bei unserem kleinen Geschenk. Weil, es gibt immer ein kleines Dankeschön. Sie sind angereist aus Hamburg ins SWR1 Rheinland-Pfalz-Leute-Studio. Und ich habe gedacht, Sie müssen dann doch immer mal schnell zwischendrin einkaufen gehen und haben dann vielleicht nicht den richtigen entsprechenden Beutel dabei. Den hat man ja eigentlich nie dabei und dann muss man sich doch wieder so eine Papiertüte kaufen und die reißt dann, wenn man den ganzen Brokkoli und was weiß ich alles mit. Also im SWR1 Gelb habe ich so eine mini klein zusammenfaltbare Einkaufstasche gefunden und ich dachte, die passt wirklich überall rein. Und da können Sie immer gesund einkaufen gehen. Ich reiche Ihnen das jetzt hier rüber.
Das ist ja toll. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wunderbar.
Sehr gerne.
Die ist ja richtig schick. Toll.
Ja, fand ich ein schönes Modell. Kann das auch so ein kleiner Mechanismus sein? Stichwort gute Gewohnheiten, dass ich mir vielleicht das Einkaufen auch ein bisschen schöner mache und mit einer schönen Tasche anfange. Nicht, dass Sie es nötig hätten, sich diese gute Gewohnheit anzueignen, aber...
Aber klar, ich kann es damit noch mal mehr zelebrieren und das werde ich auf jeden Fall tun, ab morgen.
Dr. Fiona Zöllner, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.